Hallo liebe Studis! Das ist die erste Podcast-Folge zur Algebra im Jahr 2023. Ich nehme die zu Hause auf mit einem Audioaufbau, den ich normalerweise für andere Aufnahmen verwende. Und das heißt, das könnte holprig werden. Da ist nämlich normalerweise zum Beispiel keine Musik dabei. Das musste ich jetzt alles irgendwie hinfummeln und wir werden sehen, wie diese ganze Folge so funktioniert. Ich hoffe, die Musik ist jetzt überhaupt angekommen. Ich höre mir das nachher nochmal zur Probe an. Und jetzt erstmal, worum geht's eigentlich? Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Algebra und zwar zum Teil Gruppentheorie, mit dem wir uns gerade befassen. Da gab es verschiedene Wünsche und ich kombiniere die jetzt in dieser einen Podcast-Folge, weil ich finde, dass die gut zusammenpassen. Außerdem wird in dieser Podcast-Folge etwas wieder aufgegriffen, was manche von Ihnen schon von mir kennen, nämlich, dass ich Ihnen zwischendurch so kleine Fragen stelle oder kleine Aufgaben gebe und Sie dann auffordere, wenn Sie Lust haben, Pause zu drücken und dann selber erstmal so ein bisschen rumzufummeln und dann erst weiterzuhören. Gut, das Thema ist erstens, nochmal zu wiederholen, was mit symmetrischen und alternierenden Gruppen so los ist und zweitens, ein paar Rechentricks in Gruppen zu besprechen. Und das kann man gut kombinieren. Deswegen habe ich entschieden, das so zu machen. Und ich beginne mit einem Einstieg, den Sie, wenn Sie bei mir lineare Algebra gehört haben, schon kennen. Da hatten wir Kapitel 7. Das beginnt im Skript auf Seite, muss ich mal eben gucken, 85, jetzt bin ich schon zu weit. 84, glaube ich. Genau, das ist Kapitel 7, Determinanten. Und da haben wir am Anfang was zur symmetrischen Gruppe. Zu Beginn der Vorlesung wurde die auch schon eingeführt als Beispiel für Gruppen, in denen man irgendwie rumrechnen kann. Aber in Kapitel 7 haben wir uns dann nochmal vertieft damit beschäftigt. Deswegen empfehle ich dann da einzusteigen beim Lesen. Ich wiederhole jetzt nochmal das eine oder andere und spreche das durch, aber ich lasse auch manches weg, zum Beispiel die Beweise. Wenn Sie sich die volle Packung geben wollen, dann empfehle ich, dass Sie nicht nur ins Skript gucken, sondern dass Sie dann auch nochmal zurückgehen zur Vorlesung lineare Algebra. Das können Sie ja im StudIP alles finden und auf meiner Internetseite. Denn dann können Sie sich die Audioaufnahmen anhören oder die Vorlesungsvideos angucken oder beides und da einfach nochmal so alles mitkriegen. Okay, wenn wir eine natürliche Zahl n haben, dann können wir uns die Gruppe Sym n definieren, indem wir nämlich die Menge der Zahlen 1 bis n betrachten und dann die Menge aller Permutationen darauf, also die Menge aller bijektiven Abbildungen dieser Menge in sich selbst. Und diese Menge von Permutationen ergibt dann zusammen mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen, bei mir heißt die Stern, eine Gruppe. Was machen Sie also? Sie nehmen die Zahlen 1 bis n, tauschen irgendwie rum. Jedes solche Rumvertauschen ergibt eine Abbildung und die Menge all dieser Abbildungen ergibt die Gruppe SymN zusammen mit der Verknüpfung Stern. Die Anzahl der Elemente in dieser Gruppe ist n Fakultät. Das kann man sich überlegen, da haben wir in der Vorlesung drüber gesprochen, das wiederhole ich also jetzt nicht. Und dann haben wir noch bestimmte Gruppenelemente, die wir auszeichnen und speziell bezeichnen wollen, einfach weil sie so wichtig sind und so oft vorkommen. Einmal ganz klar, das neutrale Element der Gruppe, die identische Abbildung, schreibe ich einfach als id. Dann haben wir die sogenannten Transpositionen, also zwei Zyklen. Da schreibe ich einfach zwei Zahlen hintereinander, das müssen zwei verschiedene Zahlen sein, und dann runde Klammern drum. Und wenn es kleine Zahlen sind, dann schreibe ich die einfach so hin. Wenn die Zahlen größer sind oder wenn es abstrakte Elemente sind, setze ich ein Komma dazwischen. Und das sind die sogenannten Transpositionen oder auch Zweizyklen, bei denen die Notation, die ich gerade erklärt habe, bedeutet, dass man die beiden Zahlen, die da stehen, vertauscht und dass man ansonsten gar nichts macht. Wenn da also zum Beispiel steht, in runden Klammern 1, 2, dann ist damit gemeint, dass die Permutation, die wir uns da gerade angucken, die Zahlen 1 und 2 vertauscht und alle anderen Zahlen festlässt. Oder wenn ich sowas schreibe wie 5, 7 in runden Klammern, dann ist damit gemeint, dass 5 und 7 tauschen und dass alle anderen Zahlen festbleiben. Jetzt kann ich das verallgemeinern und kann mir längere Zyklen angucken, also zum Beispiel 3 Zyklen, dann steht da sowas wie 2, 3, 5 und damit ist gemeint, 2 geht auf 3, 3 geht auf 5 und 5 geht auf 2 und alle anderen Zahlen bleiben fest. Das heißt also, dass wir so eine Konvention haben, wenn wir paarweise verschiedene Zahlen hintereinander schreiben in runde Klammern, dann bedeutet das, dass die Abbildung, die so notiert wird, die Zahlen in einem Kreis vertauscht. Die erste auf die zweite auf die dritte, bla bla bla, die letzte auf die erste. Und die allgemeine Notation dafür ist die L-Zykelnotation. L ist eine natürliche Zahl. Wir brauchen dafür paarweise verschiedene Elemente A1 bis AL aus der Menge der Zahlen 1 bis N, die wir betrachten. Schreiben die mit runden Klammern drumherum. Wir trennen die durch Kommata, es sei denn, es sind kleine Zahlen, bei denen klar ist, was gemeint ist. Und dann haben wir also jetzt für jede Zykellänge, die wir gerne haben wollen, eine Möglichkeit, solche Zyklen hinzuschreiben, und dann wissen wir, welche Abbildung damit gemeint ist. Wir nennen Permutationen elementfremd genau dann, wenn sie nur paarweise verschiedene Zahlen bewegen. Zum Beispiel sind der 2-Zyklus 1-2 und der 3-Zyklus 5-6-7 elementfremd, denn einmal werden nur die Zahlen 1 und 2 bewegt, einmal werden nur die Zahlen 5, 6, 7 bewegt, die haben nichts miteinander zu tun, also sind die elementfremd. Und manchmal hat es Vorteile, Permutationen so zu schreiben, dass da möglichst nur elementfremde Zyklen vorkommen, dazu später mehr. Das können Sie im Skript sich noch genauer angucken. Und jetzt schaue ich mal, was hier im Skript noch so steht. Ein paar Beispiele habe ich schon erwähnt. Elementfremd habe ich erwähnt. Die Konvention ist, dass wenn man Permutationen hinschreibt, dass, wenn möglich, man das kurz und kompakt macht und dass man Elemente, die gar nicht bewegt werden, dann auch gar nicht erwähnt. Anders gesagt, wenn da eine Permutation steht mit so Zyklen und irgendwelche Zahlen da nicht vorkommen, dann heißt das, dass diese Zahlen nicht bewegt werden. Dann haben wir noch über Fixpunkte gesprochen. Fixpunkt heißt, das Element wird nicht bewegt von der Permutation. Und dann hatte ich Beispiele in der Vorlesung. Manche davon habe ich jetzt so ähnlich schon erzählt. Also überlasse ich es Ihnen, danach zu gucken, falls Sie noch mehr Beispiele brauchen. Dass da eine Gruppe rauskommt, haben wir uns in der Vorlesung überlegt. Und dann gibt es halt so Sachen wie, der einzige 1-Zyklus ist die identische Abbildung. Ansonsten haben die Zyklen immer Länge mindestens 2. Dann haben wir uns überlegt, wie man Inverse von Zyklen ausrechnen kann. Das macht man nämlich so. Also es gibt quasi zwei Möglichkeiten. Sagen wir mal, K ist die Länge von dem Zyklus. Dann ist die eine Möglichkeit, dass man jetzt den Zyklus K-1 mal mit sich selbst verknüpft. Das kann man natürlich zu Fuß machen und ausrechnen und dann kommt das Inverse raus. Oder aber es gibt so einen Rechentrick, bei dem man den Zyklus nimmt. Da stehen dann ja Zahlen. Die erste Zahl im Zyklus hält man fest, die bleibt so, wie sie ist. Und alle anderen, die danach kommen, schreibt man hin, aber in umgekehrter Reihenfolge. Zum Beispiel wäre dann das Inverse von dem 4-Zyklus 1, 2, 3, 4, wenn ich das so bilde, der 4-Zyklus 1, 4, 3, 2. Die 1 halte ich fest, die anderen Zahlen schreibe ich in umgekehrter Reihenfolge hin. Dass das funktioniert, kann man nachrechnen. Und das hat dann zur Folge, dass man bei Zyklen beliebiger Länge die Inversen ganz leicht hinschreiben kann. Bei Transpositionen kommt raus, dass die zu sich selbst invers sind. Und dann habe ich da noch was hingeschrieben in diesem Lemma. Das ist Lemma 7.2, was ich jetzt gerade erzähle aus der Linienalgebra. In Teil C haben wir noch eine Rechenregel für Zyklen, nämlich wie man Zyklen als Produkte von Transpositionen schreiben kann. Das ist auch häufig hilfreich. Und zwar in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass man ja manchmal gefragt wird, ja, wie sieht denn so ein Zyklus aus, wenn man den zerlegt in Transpositionen? Aber umgekehrt ist es mindestens genauso wichtig, denn wenn man mit sowas arbeitet und das übt, kriegt man ein Gefühl dafür, wenn man so ein paar Transpositionen sieht und deren Produkt, ob da irgendwo ein Zyklus drin steckt, dass man also die Rechnung irgendwie vereinfachen kann. Wir sind ja auch beim Thema Rechentrick. Dazu gleich mehr. Allgemein sieht das so aus, dass ich einen K-Zyklus habe mit Zahlen A1 bis AK, die da in dieser Reihenfolge drinstehen. Und den kann ich, wenn ich ihn als Produkt von Transpositionen hinschreiben möchte, zum Beispiel schreiben als Transposition A1, A2, verknüpft mit der Transposition A1, A3 und so weiter bis hin zu A1, AK. Heißt also, ich muss das erste Element festhalten und die anderen gehen dann so durch, bis ich am Ende angekommen bin. So kann ich auch zählen, wie viele Transpositionen ich brauche, nämlich K-1 Stück. Und das wird später auch nochmal wichtig. Machen wir ein kleines Beispiel. Vorhin hatte ich doch schon den Zyklus 1, 2, 3, 4. Den können wir jetzt nochmal benutzen. 1, 2, 3, 4 kann ich also als Produkt von Transpositionen schreiben in folgender Weise. 1, 2 verknüpft mit 1, 3 verknüpft mit 1, 4 in dieser Reihenfolge. Das ist wichtig. Bei Permutationen ist generell die Reihenfolge bei der Verknüpfung wichtig. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, dass Sie das hoffentlich alle wissen und im Schlaf wiederholen könnten. Und Das heißt also, dass wenn ich jetzt irgendwo in einer längeren Rechnung mit ganz vielen Permutationen, die da rumlaufen und die ich irgendwie verknüpfen möchte, wenn ich da jetzt sowas stehen habe wie 2, 3 verknüpft mit 2, 4, dann könnte es, wenn ich das geübt habe, in meinem Kopf klingeln nach dem Motto, hey, Moment, solche Produkte dieser Art ergeben doch Zyklen. 2, 3 verknüpft mit 2, 4 sollte doch eigentlich der 3-Zyklus 2, 3, 4 sein. So kann man Rechnungen vereinfachen und schneller Dinge sehen, die man sonst mühsam jedes Mal wieder zu Fuß ausrechnen muss. Rechentrick 1. Gehen wir weiter. Ich werde jetzt nicht den Beweis dieser ganzen Sachen nochmal erzählen. Das steht ja im Vorlesungsskript. Gucken Sie sich das gerne an. Das ist auch eine super Gelegenheit, einfach zu schauen, ob Sie das selber sich klar machen können. Denn das sind dann alles gute Übungen für Sie. Ich möchte weitergehen zu Lemma 7.3, wo es darum geht, dass man alle Permutationen auf bestimmte kanonische Weisen hinschreiben kann. Wenn ich mit irgendeiner Permutation aus der Sum n anfange, dann kann ich die schreiben als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen. Mit Produkt meine ich hier immer die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das ist also die eine Möglichkeit, paarweise elementfremde Zyklen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich die Permutation als Produkt von Transpositionen schreibe. Da kann ich nicht fordern, dass die elementfremd sind, aber die Darstellung mit Transpositionen ist trotzdem wichtig und dazu kommen wir gleich. Denn, also wir haben das in der Vorlesung auch geübt, wie man das macht, und wenn Sie da nicht genug haben nach den Beispielen in der Vorlesung und nach dem, was Sie vielleicht auch jetzt in der Algebra schon bei mir gesehen haben, bei der Wiederholung, dann ist das nochmal eine Mitteilung an Jean-Luc wert. Dann kann ich nämlich auch nochmal genau dazu mehr Beispiele machen. Jetzt möchte ich eigentlich darauf hinaus, dass die Darstellung als Produkt von Transpositionen später dazu führen wird, wie wir gerade und ungerade Permutationen unterscheiden. Deswegen ist das wichtig. In der Praxis, wenn wir rechnen, ist ganz häufig die erste Darstellung die praktischere, also die mit den paarweise elementfremden Zyklen. Da kommen wir dann auch zum sogenannten Zyklentyp von Permutationen und das ist für ganz viele praktische Fragestellungen viel besser. Aber für die Theorie und für die Unterscheidung von geraden und ungeraden Permutationen ist eben wichtig, dass es diese andere Darstellung gibt. Und wir sehen gleich, dass man dabei zwar keine Eindeutigkeit hat, aber es ist festgelegt, wenn ich mit einer Permutation anfange und die als Produkt von Transpositionen schreibe, ob ich dafür gerade viele oder ungerade viele brauche. Die andere Darstellung, die als Produkt elementfremder Zyklen, ist eindeutig bis auf die Reihenfolge, in der ich die Zyklen hinschreibe. Das kann auch wichtig sein. Okay, gucken wir kurz weiter. In der Vorlesung hatte ich dann an der Stelle ein Beispiel. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Produkt von 7,3. Ach nein, genau. Vorher kommt noch ein Lemma mit so weiteren Rechentricks, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn ich zwei Permutationen habe und die eine ist ein Zyklus und dann verknüpfe ich diesen Zyklus von links mit dem Inversen einer Permutation und von rechts mit der Permutation selber. Das ist etwas, was wir in Gruppen gerade oft machen, das ist auch kein Zufall, später mehr dazu. Dann kommt als Ergebnis wieder ein Zyklus raus der gleichen Länge. Und ich kann diesen Zyklus ausrechnen, indem ich die Zahlen nehme, die im Zyklus stehen und die mit der Permutation abbilde, um die es da geht. Ich mache das nochmal kurz konkreter für den Fall, dass Sie nicht gerade mitlesen sowieso im Skript. Da habe ich also jetzt zwei Permutationen, Alpha und Beta, und Alpha soll ein Zyklus sein. Dann kann ich ausrechnen, was Beta hoch minus 1 Stern Alpha Stern Beta ist, indem ich das nicht alles einfach zu Fuß ausrechne, sondern indem ich den Zyklus Alpha nehme, hinschreibe und dann die einzelnen Zahlen, die da drin stehen, mit Beta abbilde. Insbesondere kommt da dann wieder ein Zyklus der gleichen Länge raus und das ist auch sehr praktisch, praktischer Rechentrick. Mehr dazu im nächsten Beispiel. Da habe ich in der Vorlesung einiges zu gemacht, in der Sum 8. Da habe ich also zum Beispiel meine Doppeltransposition hergenommen, Beta, und habe deren Quadrat ausgerechnet und habe benutzt, dass die Transpositionen, die da stehen, elementfremd sind. Das heißt, ich kann da hin und her tauschen. Dann kann man sehen, dass Transpositionen zu sich selbst invers sind, dass Mehrfachtranspositionen immer zu sich selbst invers sind, wenn die Transpositionen paarweise elementfremd sind, mit denen wir da arbeiten. Und dann habe ich nochmal diesen Trick mit dem Zyklus da vorgeführt, indem ich einen konkreten Zyklus 1, 3, 2, 5 hergenommen habe und den eben so von links und rechts verknüpft habe. Und dann kann man einmal genau sehen, was passiert, wenn wir zu Fuß rechnen, was passiert, wenn wir die Elemente im Zyklus abbilden, mit der Abbildung, um die es da geht. Da haben Sie also in der Vorlesung konkrete Beispiele. Genauso haben Sie konkrete Beispiele, was passiert, wenn man Transpositionen verknüpft, je nachdem, ob die Elemente fremd sind oder nicht. Und dann ist da auch noch ein Beispiel gegeben, wo eine Permutation ganz konkret dasteht, also mit Bildern von Zahlen. Und dann wird da vorgeführt, wie man daraus eine Darstellung macht als Produkt elementfremder Zyklen oder auch als Produkt von Transpositionen. Wer mehr dazu haben möchte, mehr Beispiele, gerne Bescheid sagen. Dann gibt es dazu nochmal eine extra Podcast-Folge nur mit Beispielen. Der nächste Satz klärt dann, dass bei der Darstellung als Produkt von Transpositionen immer eine gerade oder eine ungerade Anzahl rauskommt, wenn ich mit der gleichen Permutation anfange, auch wenn die Darstellung ansonsten nicht eindeutig ist. Ich kann immer irgendwo künstlich noch Transpositionen dazufügen oder manchmal kann ich auch was wegkürzen. Trotzdem verändert sich dabei nicht, ob ich insgesamt eine gerade oder ungerade Anzahl brauche. Das ist überhaupt nicht offensichtlich, man muss es beweisen. Da haben wir auch ein bisschen Zeit für gebraucht in der Linienalgebra und ich wiederhole das jetzt nicht. Das heißt aber, dass ich jetzt, wenn ich die symmetrische Gruppe SymN anschaue, dass ich da jetzt so zwei Arten von Elementen habe. Ich habe die, bei denen ich, wenn ich die als Produkt von Transpositionen schreibe, gerade viele Transpositionen brauche, und ich habe die anderen. Und wir können ja mal anhand von ein paar Zyklen nachgucken, wie man das sieht. Transpositionen zum Beispiel schreibe ich als Produkt einer Transposition. Das ist eine ungerade Anzahl. Das heißt, die liegen jetzt in der Kategorie ungerade. Wenn ich mir dagegen drei Zyklen anschaue, dann kann ich die schreiben als Produkt von zwei Transpositionen. Das haben wir schon gesehen in dieser Folge. Zwei ist eine gerade Zahl, also liegen die drei Zyklen in der Kategorie gerade. Und wir können jetzt mal bei Zyklen allgemein gucken, wie das ist. Die identische Abbildung ist eine gerade Permutation, da brauche ich nämlich 0 Transpositionen. Transpositionen sind ungerade, haben wir gerade gesehen. Drei Zyklen sind gerade. Dann gucken wir mal, was bei 4 Zyklen los ist. 4 Zyklen kann ich schreiben als Produkt von 3 Transpositionen. 3 ist ungerade, also sind 4 Zyklen ungerade Permutationen. Wir sehen hier jetzt ein Muster. Wenn ich einen Zyklus der Länge k habe, dann brauche ich k-1 Transpositionen, um den darzustellen. Und das heißt also, dass die Länge des Zyklus mir immer gerade das Gegenteil angibt von der Art von Permutation, zu der der Zyklus gehört. Wenn die Zyklenlänge eine gerade Zahl ist, brauche ich ungerade viele Transpositionen zum Basteln. Der Zyklus ist dann also eine ungerade Permutation. Wenn die Zyklenlänge ungerade ist, brauche ich gerade viele Transpositionen zum Basteln. Der Zyklus ist also eine gerade Permutation. Und ich kann das gar nicht oft genug und langsam genug sagen. In den praktischen Beispielen ist es dann hoffentlich immer sofort klar, sich diese Regel zu merken, macht aber vieles einfacher. Denn wenn Sie dann da so einen Haufen Permutationen kriegen und ich frage Sie, was bedeutet gerade und ungerade und wo gehören die jeweils hin, dann können Sie bei den Zyklen einfach nur so drauf gucken und dann sehen Sie, ah, hier, 5 Zyklus, gerade Permutation, 8 Zyklus, ungerade Permutation und so weiter. Das können Sie dann einfach so hinsortieren, müssen gar nicht nochmal selber nachrechnen oder viel nachdenken, wenn Sie sich das einmal klar gemacht haben und sich das einmal gemerkt haben. So kommen wir zur Definition der alternierenden Gruppe. Denn was man sich dann klar machen kann, ist, dass die Menge der geraden Permutationen eine Untergruppe bildet von der SymN. Das nennen wir dann Alt-N, alternierende Gruppe. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, auf diese Gruppenstruktur zu kommen. Man kann das mit dem Untergruppenkriterium machen oder zu Fuß. Oder man kann es machen, indem man mit der Signumsabbildung arbeitet und dann sieht, dass die alternierende Gruppe genau der Kern ist. Dementsprechend ist es sogar nicht nur eine Untergruppe, sondern ein Normalteiler. Da ist also einiges los. Wir haben in der Linienalgebra auch noch geklärt, wie groß dieser Normalteiler ist. Tatsächlich enthält die Alt-N genau die Hälfte der Elemente aus der SymN. Oder anders gesagt, wenn wir uns die symmetrische Gruppe SymN angucken und dann die geraden und ungeraden Permutationen so verteilen auf zwei Häufchen, dann kommen da zwei genau gleich große Häufchen raus. Es gibt genau gleich viele gerade wie ungerade Permutationen. Dazu haben wir dann noch ein bisschen was gemacht in der Vorlesung. Und eigentlich möchte ich es da jetzt, wenn wir so abstrakt drauf gucken, dabei bewenden lassen. Ich möchte Sie auffordern, selber mit Beispielen rumzurechnen und zu gucken, ob das alles Sinn ergibt in dem Kontext dessen, wo ich Sie jetzt hier so durchgequatscht habe oder ob da irgendwo noch Fragen offen geblieben sind. Und ich beschließe diese Podcast-Folge mit noch ein paar konkreteren Hinweisen auf Rechentricks. Was haben wir da jetzt gesehen? Wir haben gesehen, speziell bei symmetrischen Gruppen, dass man sich das Rechnen vereinfachen kann, indem man guckt, ist da irgendwas elementfremd? Denn wenn ja, dann vertauschen diese Permutationen. Wie sieht das aus mit diesen Zyklen? Welche Länge haben die? Lohnt es sich, irgendwas mal umzuschreiben als Produkt von Transpositionen? Sehen wir da irgendwo Elemente der Form Permutation hoch minus 1, Stern irgendwas, Stern Permutation? Denn dann kann man das zusammenfassen und auch leichter ausrechnen. Dann haben wir immer wieder so Tricks, die was zu tun haben mit Kürzen, mit Gleichungen, bei denen wir von links oder rechts mit geeigneten Elementen verknüpfen, um das irgendwie umformen zu können. Wir haben in der Vorlesung mehrmals Tricks gesehen, wo wir Elemente hatten, Produkte von irgendwas. Und dann haben wir Gleichungen hingeschrieben und die umgeformt. Und dann sah man auf der einen Seite, das ist ein Element von dieser Untergruppe. Und auf der anderen Seite sah man, das ist ein Element von jener Untergruppe. Und wenn die Elemente gleich sind, müssen die dann ja im Durchschnitt liegen. Auch solche Tricks haben wir häufiger gesehen. Dann haben wir gesehen, dass man Ordnungen beschränken kann, also Mächtigkeiten von Untergruppen oder auch Ordnungen von Elementen, indem man kombiniert, was haben wir an Informationen, wie groß ist eigentlich die große Gruppe. Dann kommt der Satz von Lagrange und sagt, dass für Untergruppen und auch für Elementordnungen nur Teile davon in Frage kommen. Auch damit kann man viel einschränken. Und wir hatten sowas wie Produkte von Untergruppen und dass da wieder Untergruppen rauskommen, wenn man als Mengen vertauschen darf beim Produkt, welche Gruppe auf welcher Seite steht. Das kann helfen, wenn man ausrechnen soll, wie groß Produkte von Untergruppen sind, beziehungsweise wie groß Erzeugnisse sind. Erzeugnisse haben wir uns angeguckt und die sind, wenn da sehr viele Elemente in der Menge liegen, deren Erzeugnisse wir betrachten, schnell etwas gruselig und unübersichtlich. Jedenfalls bekomme ich dazu oft ganz viele Fragen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich diese Podcast-Folge beschließe mit einem ganz konkreten Beispiel, wo ich das mal mit Ihnen durchrechne, mit der Aufforderung, immer mal wieder zwischendurch sich Sachen selber zu überlegen oder zumindest kurz auf Pause zu drücken und sich Notizen zu machen und nachzudenken, bevor Sie dann weiterhören. Das wird das Ende dieser Folge. Das Beispiel bezieht sich auf die symmetrische Gruppe SYM8 und ich habe mir drei Elemente geschnappt, deren Erzeugnis wir jetzt ausrechnen wollen. Die Elemente heißen 2, 3, 2, 4 und 6, 7, 8. Wir haben hier jetzt also zwei Transpositionen und einen Dreizyklus. Was können wir als grundsätzliche Info festhalten? Das ist jetzt meine Frage an Sie. Drücken Sie auf Pause. Könnte es sein, dass das Erzeugnis dieser Untergruppe in der alternierenden Gruppe Alt 8 liegt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Erste Frage. Zweite Frage, können wir aufgrund der Zahlen, die da vorkommen, irgendwie einschränken, wo dieses Erzeugnis liegt? Das ist die nächste Frage. Und dann kommt noch eine Frage, können wir die Struktur der Gruppe irgendwie einschränken, indem wir zum Beispiel schauen, ja, sind da die Sachen alle elementfremd, paarweise, was ist vielleicht miteinander vertauschbar, wo können wir Rechnungen vereinfachen, sehen Sie vielleicht da irgendwas? Und hier kommt die letzte Frage. Können wir die Ordnung der von diesen drei Elementen erzeugten Untergruppe nach oben oder unten irgendwie beschränken? Bei der Beschränkung nach oben habe ich gerade schon eine Frage gestellt dazu. Bei der Beschränkung nach unten möchte ich auf Lagrange und auf die Elementordnungen verweisen. Gucken Sie mal, ob Sie die Elementordnungen sehen und was dann da für Schlussfolgerungen möglich sind. So, Pause drücken, selber überlegen, gleich geht's weiter. Jetzt fange ich nämlich an, diese Fragen zu beantworten. Kann es sein, dass das Erzeugnis dieser Elemente in der alternierenden Gruppe Alt 8 liegt? Naja, da liegen ungerade Permutationen drin, nämlich zwei Transpositionen. Und deswegen kann das keine Untergruppe von Alt 8 sein. Gut, das war die erste Antwort. Nächste Antwort, kann man da irgendwas begrenzen, dadurch, dass man guckt, was für Zahlen bewegt werden? Ich würde sagen, ja. Denn wir sehen zum Beispiel, dass diese Elemente alle die 1 nicht bewegen und dass die auch die 5 nicht bewegen. Das heißt, wir landen zwar in der großen symmetrischen Gruppe SYM8, aber dort in einer Untergruppe, die nämlich die Zahlen 1 und 5 festlässt. Später in der Vorlesung haben wir da Wörter für, jetzt muss ich mich sehr beherrschen, die nicht zu benutzen. Ich sage einfach, wir landen in einer Untergruppe, die sich verhält wie die SYM6 auf den Zahlen 2, 3, 4, 6, 7, 8. denn 1 und 5 werden ja nicht bewegt. Das heißt, die werden in den Permutationen nicht gebraucht und dann landen wir schon mal in einer kleineren Untergruppe. Das ist gut, denn so bekommen wir eine obere Schranke für die Ordnung und diese obere Schranke ist jetzt nicht mehr 8 Fakultät, sondern 6 Fakultät. Das ist ein bisschen besser. Gucken wir nach unten. Das war auch eine Frage, die ich gestellt hatte. Können wir über die Elementordnungen eine untere Schranke für die Ordnung angeben? Ja, können wir. Die Elementordnungen, die wir sehen, sind 2 und 3. Die müssen also jetzt als Teiler der Gruppenordnung vorkommen. Das heißt, dass die Gruppenordnung durch 6 teilbar sein muss, mit dem Satz von Lagrange. Wir haben also die untere Schranke 6, die obere Schranke 6 Fakultät. Wir gucken mal, was uns noch so einfällt. Was die Struktur betrifft, so können wir auch einiges feststellen. Zum Beispiel haben wir da die Transpositionen 2, 3 und 2, 4. Die, wenn wir sie verknüpfen miteinander, einen Dreizyklus ergeben, nämlich den Dreizyklus 2, 3, 4, sodass wir jetzt also noch einen weiteren Dreizyklus da basteln können in dem Erzeugnis, einen anderen als 6, 7, 8. Das ist gut zu wissen. Und wir sehen, dass 2, 3 und 2, 4 nicht miteinander vertauschbar sind. Das heißt, dass die Gruppe, die rauskommt, nicht abelsch ist. Aber 2, 3 und 6, 7, 8 sind elementfremd, sind also vertauschbar. Und 2, 4 und 6, 7, 8 sind auch elementfremd und deswegen auch vertauschbar. Die Gruppe, die rauskommt, ist also nicht abelsch, aber wir sehen durchaus einige Elemente da drin, die miteinander vertauschbar sind und das ist gut. Gut im Sinne von, macht die Rechnung einfacher. Wenn Sie möchten, dann drücken Sie jetzt kurz auf Pause und schauen Sie, ob Sie jetzt noch weitere Ideen haben, bevor Sie mir weiter zuhören. Denn ich möchte jetzt natürlich mit Ihnen weiter überlegen, wie man ausrechnen kann, was das Erzeugnis ist und welche Ordnung es hat. Meine kleine Aufgabe für Sie ist, sich zu überlegen, dass man jetzt in diesem Erzeugnis zwei Untergruppen finden kann, A und B. Und ich behaupte, dass das Produkt dieser beiden Untergruppen das gleiche ist wie das ganze Erzeugnis. Da quatsche ich Sie jetzt noch so ein bisschen durch. Die erste Untergruppe wird erzeugt von den beiden Transpositionen 2, 3 und 2, 4. Diese Untergruppe heißt A. Die wird also von diesen beiden Transpositionen erzeugt und meine Aufgabe für Sie ist, auszurechnen, dass diese Untergruppe 6 Elemente hat. Die sieht aus wie eine symmetrische Gruppe auf den Zahlen 2, 3 und 4 und ich bitte Sie, sich das zu überlegen. Die andere Gruppe, die ich mir angucken möchte, B, wird erzeugt von dem Dreizyklus 6, 7, 8. Die hat Ordnung 3. Und jetzt ist meine Aufgabe für Sie, sich zu überlegen, dass das Erzeugnis der drei ursprünglichen Permutationen das gleiche ist wie das Produkt von A und B. Wie kann man darauf kommen? Na, zuerst kann man sich ja überlegen, dass A und B jeweils Untergruppen von dem ursprünglichen Erzeugnis sind und dass deswegen auch das Produkt da drin liegt. Und dann muss man sich noch die andere Richtung überlegen. Warum liegt das große Erzeugnis in dem Produkt der Untergruppen A und B? Hinweis, die Elemente aus A sind alle vertauschbar mit den Elementen aus B. A mal B ist also das gleiche wie B mal A und deswegen ist das Produkt überhaupt eine Untergruppe. So, damit können Sie sich das jetzt zurecht basteln. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Fragen Sie mich, wenn Sie irgendwo stecken bleiben. Und jetzt können wir weiter argumentieren. Wenn wir ja dieses Erzeugnis schreiben können als Produkt von A und B, und wenn wir die Ordnungen von A und B jeweils kennen, dann können wir doch ein Lemma aus der Vorlesung benutzen, um die Ordnung der Untergruppe auszurechnen, A mal B. Denn A hat 6 Elemente, B hat 3 Elemente. Jetzt müssen Sie noch nachrechnen, dass der Durchschnitt von A und B nur aus der identischen Abbildung besteht. Dann können wir die Ordnung ausrechnen. Die Ordnung ist nämlich dann tatsächlich 6 mal 3, also 18. Und wir können alle Elemente aus dem Erzeugnis hinschreiben, wenn wir wollen. 18 Stück, das ist noch irgendwie machbar, aber wir müssen das gar nicht, denn wir können die Struktur der Gruppe ja ganz gut beschreiben, mit Hilfe der Untergruppen A und B. So, jetzt haben Sie an einem Beispiel, wenn Sie mitgemacht haben und mitgerechnet haben, sehr viele Tricks und Argumente und Rechenmöglichkeiten gesehen. Ich hoffe, dass Ihnen das Spaß gemacht hat und wir können gerne mehr davon machen. Diese Podcast-Folge möchte ich aber an dieser Stelle beenden. Hoffe, dass ich jetzt nochmal die Musik gestartet kriege. Nein, wieso nicht? Was ist da schiefgelaufen? Vielleicht habe ich den Ton aus Versehen ausgemacht. Nee, ist ja komisch. Ah, okay, da ist sie. Ich habe es vorhin ausgeblendet. Da ist die Musik. Ich verabschiede mich und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.